Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Vier-Schanzentournee, sie ist beendet seit heute Abend, seit dem Montagabend. Das Skispringen in Bischofshofen ist zu Ende und es gibt den polnischen Sieger David Kubacki, der sowohl das Springen gewonnen hat, als auch die Gesamtwertung gewinnen konnte und auch mit auch den goldenen Adler in die Höhe gestreckt hat. Und das ist für ihn sehr, sehr gut gewesen. Glückwunsch natürlich auch an der Stelle, war über die Vier-Schanzen der beste Springer und auch solcher Sicht natürlich auch sehr erfolgreich. Wieder ein Mann mit auf Podest. Am Ende hat es zwar knapp nicht gereicht, aber trotzdem, das soll die Leistung von Karl Geiger nicht schmälern. Und das wollen wir natürlich uns besprechen, analysieren, was ist beim Skispringen gewesen. Mein Name ist Sebastian Minow, das mache ich immer nicht allein, sondern zu den Experten eingeladen. Das ist einmal der Luis Holo von skispringen.com. Hallo Luis.
Hallo Sebastian.
Ja, Luis, wir müssen, glaube ich, erst mit dem Sieger anfangen, der Vierschanzentournee, der es auch verdient geworden ist. David Kubacki von an allen vier Springen top vorne mit dabei gewesen. Jetzt auch der Sieg im letzten Springen, damit sich dann auch gekrönt. Und er war einfach über diese 8 Durchgänge nicht zu schlagen.
Ja, definitiv. Und wenn man vor dem Springen so ein bisschen die Frage hatte, ja, schafft er das denn nervlich, kriegt er das gewuppt, nachdem er jetzt plötzlich aus dem Schatten hervorgesprungen ist und nicht mehr der Gejagte war? Und die Antwort hat er dann gleich im ersten Durchgang auf der Schanze mit einem Satz auf 143 Meter gegeben und führte das Springen zur Halbzeit an und gab die Führung dann auch nicht mehr her und hat sich wirklich hat dem größtmöglichen Druck, den man so haben kann, bei so einem Springen dann letztendlich standgehalten. Und ja, ist ein hochverdienter Sieger, man kann es nicht anders sagen.
Ja, man kann es wirklich nicht anders sagen, denn wenn wir uns angucken, die Sätze, die er gezeigt hat in Bischofshofen, 143 Meter und 140,5, der einzige, der in beiden durchging, die 140 Meter Marke durchbrechen konnte, zeigt auch, dass am Ende verdient dieses Vier-Schanzen-Turnier gewonnen hat, natürlich auch den Sieg dann sich holen durfte und am Ende sind es dann, ja, ein sehr großer Vorsprung, 20 Punkte auf den zweiten Marius Lindwig und das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, da David Kubacki auch entsprechend gefreut. Man hat es auch gesehen, im Auslauf hat er nicht mehr ganz zu Ende gefahren, aber auf jeden Fall der Freude groß und das Team hat es auch mit ihm gefreut, dann ist auch schön zu sehen, dass man auch da sich so unterstützt, auch wenn man natürlich im Team immer wieder auch Konkurrenten ist, natürlich klar. Aber trotzdem hat man sich da sehr, sehr gefreut für den David Kubacki.
Das ist auch was das polnische Team im Prinzip seit Anbeginn der Ära Kruszczyk vor ein paar Jahren auch so stark gemacht hat. Sie haben es geschafft, so ein bisschen aus dem Tal der Tränen, wo sie ja zwischenzeitlich auch waren, wieder emporzukommen, haben ihre Leistung dann stabilisiert und dann schlussendlich unter Stefan Horngacher ja den tatsächlichen Sprung in die Weltspitze geschafft. Also unter ihm haben sie das erste Mal einen Weltcup-Teamspringen gewonnen, sind dann ja auch Team-Weltmeister geworden 2017 in Lahti, Bronze bei den Olympischen Spielen 2018 und jetzt diese beiden großen Einzelerfolge von David Kubacki. Also das ist wirklich eine tolle Erfolgsbilanz für das polnische Team in den letzten 10 Jahren, kann man im Prinzip sagen.
Mhm. Das kann man auf jeden Fall so sagen und das wird entsprechend natürlich dann noch belohnt mit solch starken Leistungen und das hat er sich wirklich jetzt auch in den Vordergrund gespielt und ist jetzt auch momentan so ein bisschen die Nummer 1 im polnischen Team, weil auch andere Kandidaten, wie zum Beispiel Kamil Stoch, der ja in den letzten Jahren wirklich sehr gut gewesen ist, aktuell so ein bisschen schwächelt und das nutzt David Kubacki aus und zeigt wirklich absolute Top-Leistung und entsprechend der Glückwunsch dort nach Polen an David Kubacki, an den Sieg in der Vierschanzentournee. Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich aber auch über Karl Geiger sprechen. Er war ja sehr, sehr gut mit dabei, bis auf Innsbruck, wo es nicht funktioniert hat, jetzt im letzten Springen 140, 136 Meter gesprungen, am Ende Platz 2 mit knapp 10 Punkten Rückstand, 9,9 Punkte waren es am Ende auf David Kubacki. Somit für ihn ein sehr, sehr versöhnlicher Abschluss dieser Vierschanzentournee.
Ja, und da auch wieder der Beweis dafür, wie gut er momentan in Form ist und dass er eben auch mal einen schlechteren Tag, denn das war der Qualitag aus seiner Sicht, dass er den wegstecken kann. Er hat es in Innsbruck schon gezeigt, nach diesem sehr, sehr unglücklichen ersten Durchgang, hat er im zweiten Durchgang nochmal alles rausgehauen, da quasi den Notfallschirm nochmal rausgeholt und sich zumindest noch die theoretische Chance auf den Gesamtsieg bewahrt und am heutigen Tage den durchwachsenen Eindruck vom Qualitag wettgemacht, wirklich voll auf Angriff gesprungen, 2 blitzsaubere Sprünge runtergezogen, das, was man von ihm in dieser Saison kennt. Ja, und am Ende ist es dann quasi die Grausamkeit der Tournee, dass im Prinzip ein nicht so guter Sprung schon dafür ausreicht, dass es eben nicht für den goldenen Adler reicht. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine grandiose Leistung von ihm, das muss man wirklich sagen.
Mhm. Der Kollege Tobias Ruff, der ja auch vor Ort gewesen ist, wir hatten ihn ja bei der letzten Ausgabe aus Innsbruck, mit dem habe ich ja mit ihm gesprochen gehabt, war auch in Bischofshofen vor Ort und hat uns ein bisschen Stimmen gesammelt, unter anderem auch Karl Geiger aus der Pressekonferenz. Wir hören einmal zu Beginn erstmal, wie er seinen Spring einwertet, jetzt in Bischofshofen, und dann danach, wie er so die gesamte Tour einordnet, denn insgesamt ist er sehr, sehr zufrieden mit den Ergebnissen dort.
Ja, also der Wettkampf heute, das war schon mal ein bisschen eine Probe für mich, weil nach Innsbruck ist ein bisschen die Spannung abgefallen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, es lief jetzt doch nicht so weiter, wie es hätte sein sollen, und das war zum Teil nicht mal meine Schuld. Und da hatte ich gestern dann auch echt keinen so guten Tag, deshalb freut mich das extrem, dass ich heute nochmal die Kurve gekriegt habe und zwei sehr gute Sprünge gemacht habe und einfach die Tournee so abschließen konnte. Das ist genial.
Ja, absolut zufrieden. Also das waren vier extrem gute Wettkämpfe von mir. Ich bin mit meiner Leistung extrem zufrieden und das ist eigentlich alles, was zählt. Und es kam Platz 3 dabei raus und da kann ich jetzt wieder grinsen. Also das ist mit Abstand das beste Ergebnis, was mir bis jetzt je gelungen ist.
Ja, das war Karl Geiger zu seiner Leistung. Ich denke, insgesamt, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein. Du hast schon angesprochen, Luis, Platz 2 im Skispringen in Bischofshofen, Platz 3 in der Gesamtwertung. Das Einzige aus deutscher Sicht, wo wir sagen müssen, da müssen wir was ändern. Innsbruck ist irgendwie kein gutes deutsches Cluster. Da müsste man überlegen, ob man nicht aus einer 4-Schanzentournee eine 3-Schanzentournee macht und einfach Innsbruck außen vor lässt. Dann würde man vielleicht mal wieder gewinnen.
Ja, wenn es denn so einfach wäre, dann müsste ja mal dem Wettergott sagen, dass er sich noch ein bisschen mehr Mühe geben soll am Launigenberg-Isel. Aber ja, das ist ja eine Diskussion, die sich im Prinzip seit dem letzten deutschen Turniersieg durch Sven Hannawald irgendwie erstreckt. Früher war es der Druck in Oberstdorf, dann war es die unbeliebte Schanze in Garmisch-Partenkirchen, jetzt ist es der Launigenberg-Isel. Wenn wir es dann irgendwie mal schaffen, dass Bischofshofen das Vermaledeite ist, spätestens dann ist Deutschland wieder ganz nah an einem Turniersieg. Ja, klar ist das immer so ein bisschen der Knackpunkt, aber es gibt ja auch Ergebnisse, die gezeigt haben, dass die Deutschen durchaus in Innsbruck gut performen können. Da muss man ja nur an den Sieg von Richard Freitag denken oder auch Stefan Laie, der da schon gute Platzierungen eingefahren hat. Ja, das sieht man immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Aber letztendlich ist das ja nur eine Verschwörungstheorie, dass der Bergisel das DSV-Team irgendwie nicht mag.
Ja, das denke ich auch. Das ist nur eine Verschwörungstheorie. Es war nur in den letzten Jahren ein bisschen aufgefallen, dass man da eigentlich immer gut lag nach Garmisch und dann in Innsbruck ja dann auch abgestürzt ist. Markus Eisenbichler letztes Mal und auch Richard Freitag, der ja dort gestürzt war, wenn ich mich richtig erinnere. Also von daher da mal gucken, wie es dann weitergeht, ob dann wirklich mal irgendwann diese Serie dann wieder gebrochen wird, dass es mal wieder einen deutschen Tourneesieger gibt. Kommen wir dann gleich weiter auf den Drittplatzierten in Bischofshofen, den zweiten in der Gesamtwertung und der Shootingstar eigentlich dieser Vierschanzentournee, Marius Lindvik, der junge Norweger, der wirklich ja so ein bisschen nicht so ganz wie Kai aus der Kiste gekommen ist, aber schon überraschend, wie stark er sich über diese 8 Durchgänge präsentiert hat. Am Ende mit 139, 137 Meter zum Abschluss in Bischofshofen, Platz 3, knapp 2 Punkte hinter dem Karl Geiger. Auch bei ihm kann man sagen, richtig, richtig starke Tournee gehabt.
Ja, das ganz ohne jeden Zweifel. Also man kann, denke ich mal, so weit gehen, dass da wirklich ein neuer Stern am Skisprungfirmament aufgekommen ist. Bei dem war man sich ja auch nicht sicher. Gut, der kommt jetzt nach Bischofshofen, springt erstmals auf dieser Schanze und dann gleich bei so einem bedeutenden Springen. Wie packt der Junge das? Und er hat sich wirklich nichts anmerken lassen, ganz im Gegensatz zu seinen Eltern, die wir ja immer wieder mal in der TV-Übertragung gesehen haben. Aber das hat er wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also man hat ja vorher im Lager der Norweger auch gehört, da sie sind sich nicht ganz so sicher. Aber also, dass wir das durchgebracht hat, gerade auch schon im ersten Sprung, da war er schon zur Halbzeit Dritter. Und dann auch im zweiten die Coolness zu bewahren, das spricht für eine ungeheure Reife. Und auch er ist ja einer, der sich bei der Tournee wirklich in so einen Rausch gesprungen hat und wirklich mit einer Selbstverständlichkeit und einer Überzeugung von der Schanze springt. Das macht einfach nur Spaß, dem zuzusehen.
Auf jeden Fall, es macht ihm ganz, ganz viel Spaß zuzunehmen. Und auch da wollten wir natürlich mal wissen, hey, wie tickt eigentlich überhaupt Marius Lindvik? Er ist ja wirklich sehr cool gewesen, keine Nerven gezeigt und deswegen hat sich auch der liebe Tobias Truff mal die Zeit genommen, sich mit ihm hinzusetzen, ihm ein paar Fragen zu bestellen, natürlich auf Englisch das Interview, was jetzt kommen wird, spricht so ein bisschen darüber, wie es für ihn war, erstes Vierschanzentournee und natürlich auch, wie es für ihn jetzt auch mal so cool geblieben ist, deswegen hört einfach mal rein, ja, was dort Markus Lindwig zu seiner ersten Tournee zu sagen hat.
Yes, first of all, congratulations, Marius Lindwig. What do you feel right now? Did you already realize what happened during the last days and today?
Yeah, thank you. It's been amazing. I didn't expect at all to perform this good at the four hills, and I'm just really, really happy. Mm-hmm.
It was your first four hills, and yeah. What were your expectations before you came to Oberstdorf?
I was hoping to get in the top 10s because I've been there in the last competitions before the 4Ls, and I also had the goal to be a top 10 overall, and now I'm second, so it's pretty insane.
Yeah, and you have your first World Cup victories.
Yes.
What was the feeling winning Garmisch-Partenkirchen, the New Year's jump, one of the most traditional ski jumping events you have at all?
It was insane and really surprising. It was a really good day at the hill, and I didn't expect it at all. So it was really, really, really fun.
Yeah, you're such a young sportsman. How did you deal with nerves, or did you ever think about, whoa, what's going on? How did you manage it?
I tried to focus on what I needed to do in the hill, and and focus on the working on what I need to do and the work, and try not to think that much about the overalls and that stuff, and just focus on me.
That you did quite well. What can we still expect from Marius Lindwig? Are you already on the level, or is there still some space?
I hope to perform good jumps in the competition later this season, and we'll just hope I'll do that, and we'll see.
And I wish you good luck for everything. Thanks a lot, and
thank you.
Congratulations.
Great job. Thank you.
Ja, das war Marius Lindwig. Sehr, sehr sympathischer Kerl. Muss vielleicht das eine oder andere A oder M vielleicht noch rausnehmen, aber ansonsten ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Und mit Sicherheit auch jemand, der dann noch weiter mit nach vorne kommen kann. Dann so ein bisschen der Enttäuschte. Ich glaube, in den letzten zwei Springen ist noch mehr Ryoyo Kobayashi. Einiges abgestürzt, am Ende nur Platz 7 in Bischofshofen, Luis. Da hatte man so ein bisschen mehr schon das Gefühl gehabt, nachdem es ja in den ersten beiden Springen echt gut funktioniert hatte. Steht er jetzt da mit leeren Händen?
Ich habe das Gefühl gehabt, ihm ist so ein bisschen die gewonnen geglaubte Lockerheit verloren gegangen, so möchte ich es mal formulieren. Man hat es heute auch im ersten Durchgang gesehen, da hat er dann wirklich mit der Brechstange versucht, es nochmal rauszuholen, hat dann merken müssen, okay, ich bin schon zu weit weg. Und den zweiten Sprung, obwohl er ja auf 138 Meter dann nochmal gesegelt ist, den hat er schlussendlich oben schon so ein bisschen am Schanzentisch verrissen, auch da wieder nicht die nötige Lockerheit gehabt und dann bei der Landung hat das im Prinzip auch weggeworfen. Das war dann schmerzhaft mit zu beobachten, wie bei ihm dann die Einsicht gekehrt ist, dass es diesmal eben nicht reicht. Aber andererseits, er ist ja vorher auch nicht als klarer Favorit in die Schanzentournee gegangen, hat dann vielleicht nach Oberstdorf gedacht, ach, jetzt komme ich ins Rollen. Dann aber erkennen müssen, okay, da sind noch ganz andere mit dabei, die sehr, sehr stark sind, mir auf den Füßen sind. Ja, und spätestens mit dem zweiten Durchgang in Innsbruck war es dann realistisch gesehen für ihn gelaufen im Hinblick auf den Tourneesieg. Vielleicht hat er das heute sogar ein bisschen zu spät erkannt und es wäre mit der nötigen Lockerheit zumindest noch ein Tagespodest drin gewesen.
Sehr, sehr schade. Wie gesagt, da war es vielleicht wirklich einmal die Lockerheit gefehlt. Wir haben es gesehen, es war jetzt nicht ganz so stark. Mal gucken, ob er dann auch dieser kleinen Enttäuschung wieder ein bisschen rauskommt und wie er sich dann in der weiteren Verlauf der Saison verkaufen wird. Wir machen jetzt hier die kurze Pause, denn wir haben natürlich noch einige weitere Themen zu besprechen. Das restliche deutsche Team, wir müssen auch auf die Österreicher blicken, auch da mal so ein kleines Fazit gehen. Und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Stimmen. Deswegen bleibt dran hier bei Kalsch 90 Euro in der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVBeben. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Ja, und jetzt lass uns natürlich ein bisschen weiter noch beschäftigen mit dem weiteren deutschen Team, Louis. Wenn wir mal gucken, in den Top 10 fehlt ein weiterer Deutscher, der nächstbeste Deutscher auf Platz 14, Markus Eisenbichler, nach einem guten ersten, ein etwas schwächerer Zweiter, somit einige Plätze verloren, ähnlich wie auch die anderen deutschen Springer, Stefan Laie, Konstantin Schmid. Also das war für sie ein gemischter Wettkampf, möchte ich es mal sagen.
Ja, aber man hat dann in den Stimmen nachher auch gemerkt, dass sie nicht so hundertprozentig bei sich selber waren. Und ich denke mal, das ist an so einem Tag wie heute, wo sich dann einmal mehr alles auf Karl Geiger konzentriert hat, auch verzeihlich. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass sie es wie in Innsbruck schon nicht geschafft haben, den guten Eindruck aus dem Qualitag rüber zu retten. Denn zum Beispiel Laie und Schmid waren ja sehr am Ende des ersten Durchgangs zu finden, auch auf der besseren Seite der K.O.-Duelle. Sie hätten sicherlich nichts dagegen gehabt, wenn es heute noch so ein bisschen mehr gereicht hätte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es war ein unfassbar qualitativ hochwertiges Springen und auch sehr, sehr eng. Da lagen dann wirklich manchmal nur Zehntelpunkte zwischen den Platzierungen und ja halbe Meter. Dementsprechend sieht es auf der Ergebnisliste vielleicht ein bisschen schlechter aus, als es tatsächlich war. Denn die Sprünge an sich waren grundsätzlich erstmal in Ordnung.
Ja, sie waren in Ordnung und mit Sicherheit kann man es ja vielleicht auch mit erklären. Natürlich, der Blick war da, die Hoffnung war ja noch da, das war durchaus noch eng und hätte mit ein bisschen Glück dann vielleicht noch funktionieren können. Deswegen kann man da das vielleicht erklären, aber ich denke, der Eindruck des deutschen Teams, Louis, ist positiv. Natürlich Markus Eisenbichler, er hat es bewiesen, er ist wieder mit zurück. Trotzdem, auch wenn der Eindruck positiv sind, man merkt noch, alle müssen noch ein bisschen daran arbeiten, stabiler zu sein, konstanter zu sein in ihren Leistungen.
Das hat Stefan Horngacher im Anschluss auch schon sehr, sehr klar analysiert und da war noch nicht mal die Siegerehrung gelaufen. Aber das ist natürlich sehr, sehr gut, da so ein ausgleichendes Element im ganzen System zu haben, während alle anderen emotional mit Karl Geiger quasi mitfiebern, ist er auf der anderen Seite derjenige, der die Sacharbeit da erledigt. Und ich denke mal, sie werden sich jetzt ein, zwei Tage vielleicht Auszeit nehmen, dann nochmal einen Trainingstag machen und dann geht's ja in Predazzo schon weiter auf einer Normalschanze, wo dann auch wieder interessant zu sehen sein wird, wie denn die tatsächliche Sprungform ist, denn das zählt ja auf einer Normalschanze mehr als irgendwo anders. Aber grundsätzlich zeigen alle sehr, sehr gute Ansätze und dann ist es eigentlich auch nicht mehr weit dahin eine Konstanz in die Sprünge hineinzubekommen, zumal man ja erfahrungsgemäß auch weiß, dass es da den einen oder anderen Kandidaten gibt in den anderen Nationen, der nach der Vierschanzentournee erstmal in so ein kleines Loch hineinfällt. Und ich denke mal, die Form oder die Trainingssteuerung war sowieso dahin ausgelegt, dass man im späteren Saisonverlauf da wieder die besseren Ergebnisse erzielt, gerade wenn es dann auch Richtung Skiflug-WM geht.
Auch wir haben einen O-Ton bekommen von Stefan Horngacher. Der liebe Tobi hat dort sein Mikrofon reingehalten und hört einfach mal, was er zum deutschen Team zu sagen hat, wie er die Vierschanzentournee aus deutscher Sicht da außerhalb von Karl Geiger einschätzt.
Ja, positiv. Also die Stabilität ist noch nicht da. Also man sieht, wenn dann ein bisschen unter Stress, die Leute unter Stress geraten, dann kommen noch Fehler raus, aber man hat in vielen Sprüngen gesehen, dass jeder in dieser Mannschaft, also absolut jeder, Top-10-Level hat. Und ich glaube, das ist eigentlich das Positive, was man sieht, die Qualität der Leute, die eigentlich hier da ist. Wir müssen einfach jetzt in Ruhe weiterarbeiten und schauen, dass wir diese Stabilität in den nächsten Wochen aufbauen.
Ja, das war jetzt zum deutschen Team und dann lassen wir natürlich auch noch zu Karl Geiger sprechen. Hat er auch ein, zwei Sätze zugesagt und wollen wir mal hören, wie er seine Leistung einschätzt. War sehr, sehr zufrieden am Mikrofon von Tobias Ruff.
Definitiv, heute war nochmal ein super Tag für ihn. Gestern hat es wirklich ein bisschen gebröselt bei ihm. Innsbruck hat ihn natürlich ein bisschen genagt. Aber ja, er hat sich wieder auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können heute. Wir haben nochmal geschaut, dass er seinen technischen Ablauf nochmal perfektioniert und das war wirklich super Sprünge heute, also können wir sehr zufrieden sein mit ihm. Nee, ich bin mit Karl extrem zufrieden, also ich denke, dass das, was er hier gezeigt hat über die Tage, ist eine unglaubliche Leistung, also er war dreimal auf dem Podest, einmal leider nicht, aber er hat nur einen einzigen kleinen Fehler gemacht und hat dann auch zweimal nicht so tolle Bedingungen gehabt, so dass es einfach für den dritten Platz genügt hat, aber für den ersten noch nicht gereicht hat. Und ja, dann werden wir nächstes Jahr wiederkommen und nochmal probieren.
Ja, lass uns dann vielleicht den Blick werfen vom deutschen Team auch natürlich auf die anderen Mannschaften. Lass uns dann vielleicht den Blick dann auch zu den Österreichern werfen, die in Stefan Kraff den Viertplatzierten hatten, ihren besten Springer in Bischofshofen, 138 und 137 Meter dort geschafft. Am Ende ist es für ihn der fünfte Platz in der Gesamtwertung. Auch ansonsten Philipp Aschenwald auf Platz 10, Daniel Huber auf Platz 15, Gregor Schlierenseier auf Platz 17. Das ist, glaube ich, wenn man so sieht, ein gutes Ergebnis. Man hat viele Leute in den Top 20, auch mit einem Michael Heiberg, den man außer Acht lassen sollte. Damit können sie zufrieden sein, auch wenn natürlich der Sieg fehlt, der große Sprung, und dass man vielleicht dann auch nicht mit dem Vierkampf mithalten konnte.
Ja, und für Stefan Kraft irgendwo auch eine tragische Geschichte, weil er es immer noch nicht geschafft hat, in seinem Heimatland einen Weltcup-Sieg zu feiern. Also das verfolgt ihn so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man aber wirklich den Hut ziehen, auch vor der Konstanz des österreichischen Teams. Also wenn sie diese mannschaftliche Geschlossenheit nicht hätten, wären sie auch im Nationencup nicht auf der Position, auf der sie sind, nämlich auf der Eins. Und klar ist das für die ÖSV-Fans erstmal ungewohnt, dass man eben nicht bei der Vierschanzentournee irgendwie am Stocker steht. Aber letztendlich können auch die mit der Gesamtperformance über die Tournee sehr zufrieden sein. Klar ist natürlich immer mehr drin, aber man darf ja bei dem Philipp Aschenwald auch beispielsweise nicht vergessen, da hieß es so ein bisschen, ja, warum, der ist so ein bisschen der Trainingsweltmeister, ne? Warum bringt das denn nicht hin, auch mal aufs Podest zu springen? Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass er nach seiner Debütsaison oder seiner ersten richtigen Weltcup-Saison im vergangenen Winter da so dran anknüpfen kann, wie er das jetzt tut. Und auch bei denen bin ich mir sicher, dass die immer noch nicht alles gezeigt haben, was sie eigentlich können.
Ja, und das wird natürlich spannend zu sehen sein. Natürlich, du hast noch einige Jungen, die noch lernen, unter anderem Daniel Huber, auch einen Gregor Schlierenseier, finde ich, ist auf dem richtigen Weg. Klar, bei ihm ist das Thema konstant reinzukriegen, aber er hat auch wieder gezeigt, er hat das Potenzial, gute Sprünge zu zeigen, solide Sprünge. Bei ihm ist halt, was halt Werner Schuster, glaube ich, zweimal gesagt hat während der Tournee, dass er es nicht übertreibt, sondern dass er wirklich, er versucht das konstant, seine Leistung einfach so zu zeigen. Und ja, wir haben es gesehen, es waren wirklich gute Leistungen, die er immer wieder gezeigt hat. Und dann mal gucken, wie das polnische Team sich dann, oder das österreichische Team natürlich, jetzt kommen wir total durch den Nationen schon durcheinander, dann weiterverkaufen wird, aber es ist auf jeden Fall auf einem richtigen Weg, das österreichische Team, das war jetzt nach letzter Saison nicht unbedingt so zu erwarten, wie stark sie sich diese Saison präsentieren. Kommen wir dann vielleicht vom österreichischen Team vielleicht noch ein bisschen mal zum polnischen Team. Wir hatten schon angesprochen, David Kubacki am Ende das Ganze gewonnen, das polnische Team sehr mit gefreut. Wenn wir aber auf die Ergebnisse gucken, ja, Kamisch doch auf Platz 13 als zweitbester Pole, und dann müssen wir schon ein bisschen scrollen, um den nächsten zu finden, mit Piotr Żyla auf Platz 27. Da müssen die Polen noch ein bisschen was machen, dass es hinter David Kubacki noch ein bisschen stärker wird.
Ja, es ist so ein bisschen das gewohnte Bild aus den vergangenen Jahren, nur mit vertauschten Rollen. Also David Kubacki ist jetzt aus dem Schatten von Kamil Stoch herausgesprungen, der ja auch so ein bisschen gehandelt worden war als Tourneefavorit. Jetzt gewinnt Kubacki und die anderen hängen eben so ein bisschen hinterher. Also das ist eine Gesamttendenz, die wir von den Polen kennen, wohingegen sie dann in Teamspringen wieder es irgendwie schaffen, dass sie dann wirklich gleich stark im Grunde genommen springen. Ja, deutet so ein bisschen auf die Befürchtung hin, die einige äußern, ja, was ist passiert denn in der Ära nach den Kubackis doch und Jüas dieser Welt? Fallen die dann in so ein ähnliches Loch, wie das in Deutschland der Fall gewesen ist, nachdem Handerwald und Schmidt abgetreten sind? Ich finde, die Sorge kann man durchaus teilen. Man muss jetzt natürlich aus deren Sicht hoffen, dass die drei insbesondere noch so lange wie möglich irgendwie das Niveau halten können. Aber da wäre schon so ein bisschen Anlass zur Sorge aus meiner Sicht insgesamt. Und mit dem Tournee abschneiden, klar, Kubacki überstrahlt vieles, aber gerade jetzt mit dem Abschluss können sie eigentlich nicht zufrieden sein.
Schüler und Schloch schon beide 32 und ja, Maciekot ist der Jüngste in dem Team, das angetreten ist mit seinen ja 28 Lenze. Er ist Platz 33, hatte somit die Quali nicht geschafft für den zweiten. Und auch Stefan Hula auch weg gewesen als 49. vom zweiten Durchgang. Er ist der Älteste von den fünf, die mit dabei gewesen sind. 33 Jahre dort alt und ja, da fehlt ein bisschen der Unterbau, den Das Problem haben die Norweger nicht. Klar, Magnus Lindvig überstrahlt alles, aber man muss auch sagen, André Tande hat wieder den Schritt nach vorne gemacht, hat jetzt bestätigt, dass er in Innsbruck wieder fit gewesen ist, jetzt Platz 6 in Bischofshofen, auch da eine gute Leistung gezeigt. Johann André Vorfahr mit Platz 11, Robert Johannesson, der so ein bisschen Probleme gerade hat, nur 16. geworden ist, aber insgesamt ist trotzdem, glaube ich, das norwegische Team auf einem guten Weg, zumal man ja mit Andreas Hore noch einen weiteren sehr, sehr jungen Springer hat, der es wiederholt in den zweiten Durchgang geschafft hat.
Ja, die haben eine gute Mischung im Team. Also mit Johansson, auch wenn er nicht der erfahrenste ist, aber zumindest ein, der ja so ein reiferes Skisprungalter hat. Dann hast du mit Vorfang, der noch, sagen wir mal, mitteljung ist für Skispringerverhältnisse, auch schon seine Erfolge feiern konnte. Jetzt kommt Lindvig, Juniorenweltmeister von 2018, jetzt Dritter bei der Tournee mit 2 Siegen und dann der von dir angesprochene Hore und das trotz Verletzung von Anders Pfannemehl. Da passt schon ziemlich viel zusammen bei denen und ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von den Teamspringen, aber ich freue mich dann jetzt doch aufs nächste, weil da sind einige sehr interessante Konstellationen dabei, die sich jetzt über die Verschanzentournee entwickelt haben, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das denn in dieser Quartettkonstellation in einem direkten Wettkampf dann widerspiegeln wird.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt auf die nächsten Springen, wie es dann dort weitergehen wird. Das wird ja jetzt nach der Vierschanzentournee dann weitergehen in Val di Fiemme am kommenden Wochenende, ehe es dann nach Tiedisee Neustadt geht zur Großschanze. Da mal gucken, wie die Leistungen dort bestätigt werden. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten. Mal gucken, wir natürlich sehr, sehr genau drauf. Lass uns jetzt vielleicht so ein kleines Gesamtfazit ziehen, Luis. Ein bisschen die Überraschung, die Enttäuschung einfach mal besprechen. Ich denke, Überraschung, glaube ich, müssen wir, glaube ich, mit Magnus Lindvig, ist, glaube ich, relativ klar, dass er, glaube ich, die große Überraschung gewesen ist. Mit David Kubacki als jeweils auch nicht zu erwarten, aber dass er vielleicht aufs Podest springt, war schon noch eher erwartbar, als dass es ein Magnus Lindvig schafft, auch wenn du es ja geahnt hast.
Ja, was heißt geahnt? Ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Ich glaube, so
passt Top auf 6. ihn auf, hast du, glaube ich, gesagt.
Passt auf ihn auf, ja, gut. Ja, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mal so sehr recht behalten würde. Aber klar, also Lindvig ist definitiv die große Überraschung. Kubacki deshalb, weil ja im gesamten Winterverlauf bis dato für ihn nicht so viel zusammenlief, kann man das schon mit Abstrichen definitiv so sagen. Ja, also bei den Überraschungen sind wir gleichermaßen unkreativ wie einig, würde ich sagen.
Okay. Ja, wen hast du denn als Enttäuschung bei dir ganz oben stehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Wenn man die deutsche Brille aufsetzt, denke ich mal schon, dass man weiterhin noch Richard Freitag sagen kann, auch wenn sich's im Vorlauf so ein bisschen angedeutet hat. Letzten Endes muss man aber auch sagen, dass diejenigen, die wir vorher so ein bisschen auf den Zettel hatten Richtung Tourneesieg, dass die alle irgendwie geliefert haben, ne? Nur letztendlich, es kann nicht jeder gewinnen. Das muss man ja dann auch immer bedenken. So gesehen, ist das eine konkrete Enttäuschung, wüsste ich jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein.
Also ich bin ja ehrlich, ich würde ja Kamil Stoch nehmen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, der Jonas hat ihn, glaube ich, als Tourneesieger getippt gehabt in unserer Vorschau. Mhm. Und dann nur Platz 13 mit über 100 Punkten Rückstand. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Also da muss man sich, glaube ich, aus polnischer Sicht da schon Gedanken machen, was dort, ja, bei ihm aktuell nicht stimmt. Wir hatten es schon besprochen, Luis, was dort aktuell im Süßen die Problemfalle dort bei Kamil Stoch sind. Ja, und mal gucken. Also dafür, dass wir ihn, zumindest einer von uns ihn gehandelt hatte, ist er dann noch mit 108 Punkten dann doch schon sehr, sehr weit weg gewesen vom Turniersieg. Aber ansonsten gibt es vielleicht keine großen Enttäuschungen. Vielleicht Angelinczak nur mit Platz 21 hätte man aufgrund der Leistung vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber das war jetzt gar nicht so schrecklich. Das ist, glaube ich, ungefähr so Platz 15 bis 25, glaube ich, so ungefähr so sein Leistungsvermögen.
Ja, und bei ihm hat sich ja dann heute auch wieder die Grausamkeit des K.O.-Moduses gezeigt, ist dann als 31. ausgeschieden, also als sechstschlechtester Verlierer in einem wirklich extrem guten Springen. Das kann dann mal passieren und schlägt sich dann dementsprechend deutlich in der Gesamtwertung dann nieder, ja.
Genau, mit den Punkten mehr, dann hätte es da wahrscheinlich zu einem bisschen besseren Platz gereicht. Wenn wir mal gucken, nach Platz 18 für Michael Heiberg ist das schon ein Unterschied von 100 Punkten, weil halt diejenigen dann dort entsprechend einen zweiten Durchgang verpasst haben. Dazu zählt unter anderem auch Pius Paschke, der am Ende 20. geworden ist, in der Gesamtwertung auch da sehr, sehr solide Leistung gezeigt hat. Und ja, ich denke, das war mit Sicherheit eine sehr, sehr spannende Tournee. Und jetzt natürlich die große Frage, wie es jetzt weitergeht, vielleicht auch schon Blick voraus. David Kubacki dann jetzt der große Favorit auf den Gesamtweltcup?
Soweit würde ich nicht gehen. Dazu ist er jetzt momentan auch noch ein bisschen weit weg in der Gesamtwertung. Der größte Gewinner im Rahmen der Vierschanzentournee im Hinblick auf den Gesamtweltcup wäre aus meiner Sicht sogar Karl Geiger, weil er jetzt tatsächlich in Schlagdistanz ist zu Ryoyo Kobayashi, und David Kubacki ist jetzt Fünfter, hat 200 Punkte Rückstand auf Kobayashi. Das ist noch eine Menge Holz, die er aufholen muss. Aber gerade im Hinblick aufs nächste Wochenende, Predazzo, erinnern wir uns ein Jahr zurück, da hat Kubacki seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Das scheint auch eine Anlage zu sein, die ihm liegt, auch wenn damals noch auf der Großschanze gesprungen wurde. Aber mit seinen Fähigkeiten, insbesondere am Schanzentisch, muss man ihn da auch wieder auf der Rechnung haben. Wie im Übrigen auch alle anderen, die derzeit sehr gut in Form sind. Also da wird sicherlich noch mal ein bisschen enger als jetzt in Bischofshofen, auch wenn es eine komplett andere Schanze dann ist.
Ja, schauen wir mal. Aktuell, wie gesagt, 25 Punkte hat Ryoyo Kobayashi vor Karl Geiger Vorsprung. David Kubacki 200 Punkte zurück. Das müssen wir jetzt noch, es gibt noch einige Springen. Also wir sind jetzt 12 Springen, sind wir jetzt durch. 31 gibt es insgesamt. Also von daher ist noch nicht mal die Hälfte durch. Da kann man sich noch einiges durchschütteln. Und dann mal schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Uns natürlich auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen natürlich folgen, denn da gibt es wieder auch mehr anderen Sport. Ski Alpinen, aber natürlich auch Biathlon fängt dann wieder an und auch andere Sportarten. Da auf jeden Fall uns abonnieren auf eurem Podcast eurer Wahl und natürlich uns auch gerne folgen auf Facebook und auf Twitter unter dem Handle Kaltschnäuzig, weil es mit AE geschrieben, uns auch gerne mal Fragen dort lassen, natürlich auch gerne auch Tipps da geben, mit uns in Kontakt treten, einfach mit uns mal in Austausch kommen, und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei Kaltschnäuzig, irgendwie der Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
Kaltschnäuzig, der Wintersport Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.